herzlich willkommen bei Chief Digital Mom, Episode Nummer 2. Mein Gast heute ist Mirko Bass vom Technologieunternehmen Cisco. Ich habe Mirko eingeladen, denn er ist für mich aus vielerlei Gründen eine schillernde Figur in der Welt des Digitalen. Denn Mirko arbeitet bereits heute an der Lösung konkreter Probleme von morgen. Im Gespräch mit ihm erfahren wir, weshalb Vernetzung in der digitalen Welt das A und O ist, wo er von der Bildungspolitik deutlichere Signale erwartet und was Geldkassetten mit Smartphones zu tun haben. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. So, vor mir sitzt Mirko, der einen ziemlich coolen Nachnamen hat. Bass, also großes Lob an deine Eltern, als sie den Namen für dich ausgesucht haben. Mirko Bass, das klingt ja, könntest auch Karriere im Hip-Hop machen, würde ich sagen.
Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, überleg ich doch mal. Und Mirko arbeitet für das Technologieunternehmen Cisco. Und wenn ich persönlich an Cisco denke, dann denke ich immer an die Anfänge des Internets, so wie wir es heute kennen. Also dann denke ich an den Sound eines 56K-Modems und das mit einer ziemlich großen Wahrscheinlichkeit aus einer Fabrik von Cisco stammt. Also ich habe immer noch so dieses Logo vor Augen. Und ja, diesem ganzen Thema Netzwerktechnologie, Telekommunikation ist Cisco ja bis heute treu geblieben. Und wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, mit Erfolg, der Jahresumsatz im letzten Geschäftsjahr betrug 50 Milliarden US-Dollar, erwirtschaftet von weltweit rund 70.000 Mitarbeitern, also keine kleine Nummer. Ne? Mhm. Aber zurück zu deiner Person, du bist Business Development Manager, mit Verlaub, das klingt ja jetzt erstmal wenig spektakulär. Mhm. Nun kenne ich dich aber schon ein bisschen länger und ich weiß, du bist nicht so der typische Manager, du bist eher so der Macher. Du treibst eine Vielzahl an digitalen Projekten voran und was sie verbindet, so der rote Faden, ist immer so dieser gesellschaftliche Nutzen. Also willst, dass möglichst viele Menschen davon profitieren. Unter anderem Menschen, denen es vielleicht nicht immer so gut geht oder so gut gestellt sind. Also der Profit ist da nicht unbedingt das treibende Element. Ja, und deshalb sitzen wir hier heute in deinem Hamburger Büro. Denn du blickst heute schon in die Zukunft und ich bin sehr gespannt, was du uns von dort berichten kannst. Zudem bist du Vater von 2 Töchtern, 11 und 13. Und da möchte ich natürlich wissen, inwiefern sie dich in deinem Tun inspirieren und vielleicht umgekehrt. Mhm. Vielen Dank für den Empfang, Mirko.
Ja, schön, dass du da bist, Lisa.
Super. Bevor wir auf deine Projekte zu sprechen kommen, du hast Anfang der 1990er Jahre Wirtschaftsinformatik studiert. Hast du dich damals schon für Zukunftsthemen interessiert? Wie bist du zu deiner Berufswahl gekommen? Zu deiner Studienwahl, meine ich.
Ja, immer. Ich hatte immer eine technische Affinität, obwohl ich eigentlich aus einer Gastronomenfamilie komme.
Ach.
Mein Vater hat lange Jahre ein Kaffeehaus mit eigener Konditorei betrieben, wo ich auch oft früher als kleiner Junge mitgeholfen habe. Aber mich hat immer die Technik fasziniert. Fischertechnik, damals der Commodore 64, ging das los, wo wir selber rumgelötet haben. So hat mich also die Technik immer interessiert, Computer haben mich immer interessiert. Und dann gab es die Möglichkeit, an einer Berufsakademie Wirtschaftsinformatik zu studieren, wo es, ich glaube in Hamburg ist es das Hamburger Modell, wo man ja eine sehr enge Verzahnung zwischen Praxis und Theorie hat. 3 Jahre, die Abteilung, die du durchläufst in der Firma, sind abgestimmt mit dem theoretischen Teil, den du hast. Relativ viele Klausuren, die man schreibt, aber du hast nach 3 Jahren einen berufsbegleitenden Abschluss und auch einen Studienabschluss und das war eben Wirtschaftsinformatik. Und das hat mir sehr gut getan, weil man da eben wirklich diese enge Verzahnung zwischen Praxis und Theorie hatte. Mhm. Und da haben wir damals, das war 1990 bis 1993, das war in Hameln. Mhm. Wir waren der erste Studiengang, damals hieß es noch Berufsakademie Weserbergland. Heute ist es die Fachhochschule Weserbergland und hat über 400 Studierende. Wir waren die ersten 32 damals und das funktioniert eben so, dass dort Firmen, weil du bewirbst dich bei einer Firma und die finanzieren dann eben auch dieses Studium an der Berufsakademie, hast mit denen dann auch einen Vertrag, kriegst eine Ausbildungsvergütung und hast dann wirklich, ich sag mal, in einem Klassenverbund von 30, 35 Schülern Unterricht von Professoren, die normalerweise in großen Hörsälen unterrichten. Also es war schon, ja, ich glaube, dieses berufsbegleitende Modell ist ein gutes Modell.
Mhm. Und wenn wir mal gucken, wo du jetzt heute bist, da sind ein paar Jahre ins Land gezogen, was ist seitdem passiert? Beruflich bei dir?
Ich habe dann im Anschluss an die Berufsakademie habe ich gedacht, naja, du musst dich noch ein bisschen weiter differenzieren und bin dann an die Universität Hannover gegangen und wollte Wirtschaftswissenschaften noch oben drauf legen, weil ich gedacht habe, naja, also du brauchst schon nochmal so einen Uni-Abschluss über die Berufsakademie auch nochmal oben drauf und war dann da 3 Semester an der Universität Hannover. Konnte auch gleich viele Dinge in Praxisbetrieb anbinden, war dann am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik als wissenschaftliche Hilfskraft tätig, hatte ein paar Programmierprojekte, habe auch damals an der Universität, es gab so ein ZIP-Raum, hieß der, Computerinvestitionsprogramm, da konnten sich die Studenten damals, die keinen Computer zu Hause hatten, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, die konnten damals dort mit Excel arbeiten oder die konnten damals dort das World Wide Web benutzen. Da gab es einen ersten Browser auch. Oder die konnten dort drucken. Mhm. Ja, und wir haben das halt als wissenschaftliche Hilfskräfte verwaltet und haben damals dort auch Schulungen gegeben. Ich weiß, ich habe Word-Kurse gegeben, Excel-Kurse, so wie das damals losging, den Studenten. Das war dann sozusagen free of charge für die. Hat irre viel Spaß gemacht und wir haben damals da einen kleinen Stundenlohn nebenbei bekommen. Hat aber, das war eigentlich das Interessante, das praktische Arbeiten mit den Menschen. Und die ganzen anderen mathematischen Dinge, die ich da lernen sollte, bei Wirtschaftswissenschaften haben mich überhaupt nicht gereizt. Und dann fehlte mir der Praxisbezug, dann habe ich es abgebrochen und habe angefangen, mich zu bewerben und habe dann bei einer Bertelsmann-Tochter angefangen in München. Die hießen damals Entertainment Media, die haben so Fachzeitschriften gemacht für die Filmbranche. Kennst du vielleicht die Cinemax-Hefte, die überall liegen? Ja. Oder auch Blickpunkt Film, ja, für die Videothekare. Damals gab es noch Videotheken, ja, gibt es heute auch nicht mehr. Ja. Für Videothekare.
Ein boomendes Geschäft damals.
Ja, ja. Oder für die Musikbranche. Da war ich damals dann sozusagen CIO und habe eine Welt mit Windows MS-DOS auf der einen Seite, die bei den vertriebs- und administrativen Tätigkeiten angesiedelt waren, zusammengebracht mit der anderen Welt, die also Layout und Publishing gemacht haben für die Zeitschrift, die komplett Apple war. Und man konnte damals noch keine E-Mail aus einem Windows, aus einer DOS-Umgebung zu einer Apple-Umgebung schicken. Und wir haben dann so einen Austauschserver gebaut, wo man dann sogar Termine nachher plattformübergreifend machen konnte. Das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Das habe ich dann, glaube ich, 2,5, 3 Jahre gemacht. Es war in München, war auch eine tolle Zeit. Aber dann fühlte ich irgendwie, also ich möchte eigentlich gerne die Dinge beraten und bin dann zurückgegangen nach Hannover, wo ich auch aufgewachsen bin und auch Abitur gemacht habe. Und habe dann angefangen, in einem Systemhaus zu arbeiten, die eben, ein typisches Systemhaus, die zum Beispiel, wir haben damals SAP-Plattformen bereitgestellt. SAP war damals groß im Kommen. Jahr 2000 Umstellung und dann ging das los mit Netzwerken, also Serversysteme, die Drucken anbieten, die SAP-Systeme anbieten für ganze Firmen, die Außenstellen anbinden müssen. Und da kam damals dann über ein Projekt, das weiß ich noch, das war die Justizvollzugsanstalten in Niedersachsen. Die sollten zentral angebunden werden, damit die Daten austauschen konnten und das sollte verschlüsselt passieren. Und da haben wir damals als Systemintegrator Cisco-Technologie eingesetzt. Okay. Router, die eben auch verschlüsselt haben. Und da kam ich mit Cisco in Kontakt, mit Kollegen hier aus der Hamburger Cisco-Geschäftsstelle. Und ich wollte damals immer, wenn wir Lösungen gebaut haben, auch darüber reden, weil ich der Meinung bin, tue Gutes, rede drüber. Und dann haben wir einen Anwenderbericht als Systemintegrator gemacht. Das fand dann auch, glaube ich, Cisco ganz klasse, weil dann war die Idee, das können wir ja vielleicht den anderen Justizvollzugsanstalten auch nochmal erzählen. Dann brauchen die das vielleicht auch. Und so kam der Kontakt und dann habe ich dann am 01.01.2001 hier in Hamburg dann angefangen. Damals bei Cisco, genau in der Zeit, als die Internetblase platzte.
Ja.
Das war auch eine ganz spannende Zeit damals, weil ich habe natürlich angefangen und dann ging das Geschäft natürlich rapide nach unten. Der Aktienkurs sank von $83 auf dann irgendwie, ich glaube, 40, ging weiter runter. Und ich weiß noch, ich kam den ersten Tag, den 2. Januar 2001 hier ins Büro und da haben sich dann bei mir Leute vorgestellt, die am nächsten Tag dann plötzlich nicht mehr da waren.
Ja. In Hamburg war das ja auch ganz besonders tragisch, weil Hamburg war ja damals eine der Hochburgen der New Economy Und ich hatte ein ganz ähnliches Erlebnis. Ich habe im Sommer 2000 bei einem Startup, einem E-Commerce-Startup angefangen. Das hatte als Geschäftsmodell es war so ein Geschenkefinder. Und ich hatte, glaube ich, an einem Montag angefangen und am Freitag hatte sich das Ganze schon wieder erledigt.
Ah, okay, genau. Siehst du.
Ja, da ist viel passiert.
Ja, aber es gab auch viel Nachholbedarf, insbesondere in der öffentlichen Verwaltung, die sich dann auch vernetzte. Da hatten wir dann wirklich sehr, sehr gute Projekte. Wir haben die Landesnetze gebaut in Schleswig-Holstein, in Hamburg. Wir haben damals Sprache in die Datenübertragung integriert. Ne? Heute GIP-Telefonie, ja, das fand auch das erste Mal statt, dass man keine getrennten Leitungen mehr hatte für Sprache und Daten, sondern das auf eine Leitung gebracht hat. Das haben wir ja als Cisco auch mit konzipiert. Es gibt ja da den schönen Ausspruch auch von Joe Kesa, von Siemens, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Natürlich.
Ja, der.
Also ich kenne den Mann.
Ja, aber der sagte ja, hat er auch öffentlich gemacht, ich glaube es war 2005, kamen drei Manager aus dem Silicon Valley in die Münchner Zentrale von Siemens und die kamen mit einer Idee und meinten, sie hätten da wahrscheinlich was rausgefunden, wie man übers Internet telefonieren könnte. Und ob man nicht vielleicht mit Siemens, einer der größten Telekommunikationskonzernen, Telekommunikationsanlagen, ISDN geprägt und so, ob das nicht vielleicht interessant wäre. Mhm. Und damals hat Siemens reagiert und hat gesagt, sie könnten sich nicht vorstellen, dass es sowas geben wird. Und wenn, dann hätte man wahrscheinlich selber irgendwas in der Art mal erfunden oder konzipiert. Und sind die drei Manager wieder zurückgefahren in Silicon Valley. Das waren Kollegen von mir und dann ist letztendlich auch IP-Telefonie natürlich dann auch zum Mainstream sehr schnell geworden. Das heißt, wir nehmen Sprachpaket, wir packen das in ein IP-Paket ein, transportieren das, packen es wieder aus. Heute ganz normal. Und gut, heute wissen wir, bei Siemens gibt's keine Telekommunikation mehr. Die ganze Sparte hat praktisch den Anschluss komplett verpasst.
Okay, dann erübrigt sich ja meine Frage nach den prägenden Erlebnissen. Ich habe das Gefühl, bei dir war das eher so eine ganze Lebensphase, so die End-90er und Anfang der Millennials. Ja. So viel Umbruch war. Okay, alles klar. Kommen wir doch mal auf deine Arbeit zu sprechen. Ja. Hightech-Medizincontainer für Flüchtlinge. Mobile Arztpraxis auf Rädern, Weiterbildung von Geflüchteten zu IT-Experten und das ist nur ein ganz kleiner Auszug aus deinem Portfolio. Wie kommst du denn zu solchen Projekten? Oder kommen sie eher zu dir und du kannst dich ihnen gar nicht entziehen?
Naja, du hast jetzt eben einmal angesprochen den Medizincontainer für Flüchtlinge mit Dolmetschfunktion.
Genau.
Was ja hier auch in Hamburg entstanden ist, im Grunde genommen war das eigentlich zu einer Zeit, Ende 2015, als hier eben plötzlich 60.000 Menschen vor der Tür standen. Ja. Das war, ich glaube, September, Oktober. Ja. Es war zum Teil kalt, es hat geschneit. Die Menschen kamen am Hauptbahnhof an. Es gab keine Unterkunftsmöglichkeiten. Es gab gesundheitliche Schwierigkeiten. Die Menschen waren traumatisiert oder hatten organische Schwierigkeiten. Es gab die Sprachbarrieren. Und dann haben wir natürlich auch, wie ihr alle natürlich überlegt, was kann man tun? Die Menschen waren da und uns war sehr, sehr schnell klar, es fehlt an Raum, es fehlt an medizinischer Unterstützung und wir haben natürlich auch keine Praxen, die irgendwie das abhandeln können und wir haben die Sprachbarriere. Ja. Und dann hatten wir damals hier in Hamburg mit dem Universitätsklinikum schon mal ein Pilotprojekt gemacht, wo wir Videodolmetschen ausprobiert hatten. Also im Grunde genommen stellst du dir einen 17-Zoll-Monitor vor mit einer kleinen Kamera, einem Touchscreen und du fährst mit deinem Finger hoch und runter auf diesem Screen und hast praktisch so eine Liste von 50 Sprachen. Mhm. Und wenn du auf eine und die Sprachen, die grün hinterlegt sind, wenn du auf Farsi drückst, dann kommt innerhalb von 2 Minuten der Farsi-Deutsch-Farsi-Dolmetscher ist in HD-Video, bester Ton, bester Sound, ist der da und der ist medizinisch geschult im Verband der deutschen Dolmetscher und Übersetzer und der kann dann eben praktisch zwischen dir und dem Farsi-Sprechenden komplett übersetzen und ihr habt dann eine Ebene. Ja. Und das war natürlich etwas, was wir dann genutzt haben, um die Sprachbarriere zu überwinden. Wir brauchten dann noch Räumlichkeiten. Und dann kamen wir auf die Idee, was ist modular, was ist gut zu transportieren. Und da haben wir in Hamburg ja hier Schiffscontainer. Mhm. Und dann war die Idee, Mensch, wir bauen einen Schiffscontainer in eine Arztpraxis um. Und dann haben wir Ärzte eingeladen in einen leeren Container, haben überlegt, wie könnte der Workflow sein in so einer Mini-Praxis. Vorne das erste Drittel ein Empfangsraum mit einer Tür dann zum Behandlungszimmer. Wir brauchen Betäubungsmitteltresor, wir brauchen eine Patientenliege, wir brauchen Schränkchen, wo wir Medikamente und so abliefern können. Aber wir brauchen eben auch die Videodolmetscher, diese, ich sag mal so, zwei Bildschirme, einmal vorne beim Check-in und einmal natürlich für den behandelnden Arzt. Die müssen wir vernetzen. Und das konnten wir natürlich als Cisco, haben wir hervorragend das gebaut. Und dann haben wir hier in einem Netzwerk mit, ich sag mal, Gleichgesinnten, die auch unbedingt was machen wollten, diese Idee nachher in die Realität umgesetzt. Mhm. Und da waren wir auch überrascht, dass wir das in 6 Wochen geschafft haben. Mhm. Da muss ich sagen, hat meine Firma auch mich überrascht nach 18 Jahren damals, weil wir hatten die Idee vorgetragen und die erste Reaktion war, naja, wenn wir sowas bauen, wo ist das Businessmodell? Ja, wir verkaufen bei Cisco keine Schiffscontainer, wir verkaufen auch keine Dolmetscher, wir verkaufen die, ja, ich sag mal, Video-Endpunkte und die Infrastruktur, aber das ist kein Geschäftsmodell für uns. Und warum sollen wir uns da beteiligen? Wir haben dann in einem internen, ich sag mal, WhatsApp-Raum bei Cisco haben wir in der Zeit 600 Kollegen gehabt, die haben intern kommuniziert, was macht ihr in Polen, in Tschechien, in Österreich, in Schweiz, um den Menschen zu helfen. Jeder hat ein Bild reingepostet. Der eine, die haben gespendet, Kleidung gespendet, andere haben Patenschaften übernommen. Und dann hatten wir diese Idee von diesem Medizincontainer mit Dolmetschfunktion auf 3 PowerPoint-Folien dort hinein übertragen und dann hat am nächsten Tag mein Europachef angerufen und sagte, ich sitze hier gerade mit meinem Managementteam, das ist ja eine super Idee und wir wollen das machen, was brauchst du noch? Mhm. Und dann war ich erstmal total überrascht, dann haben wir kurz mal überlegt, weil wir haben noch nie einen Schiffscontainer in einer Arztpraxis umgebaut, was könnte sowas überhaupt kosten, haben dann kalkuliert, einen hohen 5-stelligen Betrag und den hatten wir am nächsten Tag zur Verfügung und dann haben wir nach 6 Wochen haben wir diesen Container realisiert gehabt, der ist dann am Rugenberg ist der eingesetzt worden, es war ein voller Erfolg, plötzlich war das alles in den Medien und die Ärzte haben wirklich ihren Job, medizinische Leistung zu erbringen, viel besser erbringen können, weil sie eben wirklich Sprache als Schlüssel zur Kommunikation nutzen konnten. Sie konnten dann mit dem Menschen, konnten ihn wirklich auch fragen, was hast du? Und man konnte wirklich auf eine Ebene miteinander reden. Und ich habe das vielleicht 10, 12 Mal gesehen, wenn so ein Mensch, der, stell dir vor, du kommst hier an, du bist vielleicht traumatisiert, du bist krank, dir geht's schlecht und keiner versteht dich.
Ja.
Ja? Ja. Vielleicht bist du schon mal im Urlaub gewesen und warst krank und dann warst du beim Arzt, der sprach nicht deine Sprache und habt euch per Gestik irgendwie, wenn es dir richtig schlecht geht, so, und dann hast du jemanden, der dann plötzlich deine Sprache spricht, der vermittelt, der gibt dir das, der sieht vielleicht auch noch so ähnlich aus deinem Kulturkreis, ja, und dann habe ich das gesehen, wie sich dann die Körperhaltung und die Gestik der Menschen änderte, du hast gemerkt, sie werden angenommen, sie werden verstanden und dann konnte die Diagnose besser gestellt werden. Man konnte Medikamente natürlich besser eben auch dann vergeben. Und das hat dem Arzt und dem Patienten natürlich extrem geholfen.
Ich kann mir vorstellen, dass gerade auch Mütter oder Väter mit Kindern, mit kranken Kindern, dass das auch nochmal einen richtig großen Impact hat. Also ich glaube, da ist der psychologische Effekt ein enormer wahrscheinlich.
Ja, absolut. Und das war auch eine Situation, als eine syrische Mutter dann morgens in den Container kam mit ihrem 1-jährigen Baby. Das vergessen wir auch nie. Und das Baby hatte eine Bindehautentzündung. Und die Mutter war sehr stark in sich gekehrt. Und dann hat der Professor Dr. Martin Scherer, Leiter der Allgemeinmedizin vom UKE, der zu dem Tag Dienst auch hatte in dem einen Medizincontainer, übrigens das Ganze war in einem ehemaligen Baumarkt, Max-Bar-Baumarkt in Ostdorf, Hamburg-Ostdorf, der also über 1200 Flüchtlinge damals beherbergt hat. Max-Bar war ja Konkurs und das war einfach eine Halle, wo die natürlich Schutz hatten. Und da stand draußen der Container und die Mutter kam eben mit ihrem 1-jährigen Baby und in dem Moment, als praktisch der Dolmetscher da war, hast du sofort gesehen, wie, also sie hat sich komplett, ihre Gestik, ihre Haltung hat sich komplett geändert. Die haben über die Bindehautentzündung dann gesprochen. Der Arzt hat eine Salbe verabreicht, hat auch noch erklärt, dann dem Dolmetscher, der es natürlich der Mutter dann erklärt hat, wie sie das entsprechend dann auch zu einzureiben hat. Und das war nur, ich sag mal, vielleicht 5, 6, 7 Minuten. Und das war emotional, medizinisch und auch technisch so überzeugend, wo du einfach gesagt hast, wow, Wahnsinn. Mhm. Ja, und als diese Mutter mit ihrem Kind da waren, waren auch Dorit und Alexander Otto mit im Container. Die wollten auch helfen, hatten davon erfahren über die Medien und waren im Container, haben das gesehen und haben spontan entschieden, 10 weitere Dolmetsch-Container hier in Hamburg zu finanzieren. Mhm. Die Anschaffungskosten, ja, die Betriebskosten, die lagen dann bei der Stadt Hamburg.
Ja.
Und das musste dann noch entsprechend geklärt werden, wurde dann aber umgesetzt. Und das war natürlich auch, da hat natürlich keiner mit gerechnet. Das waren 900.000 Euro, die beiden dann gespendet haben. Und innerhalb weniger Monate wurden dann 10 weitere in Hamburg verteilt. Ich glaube, am Ende wurden mehr als 30.000 Menschen dort behandelt. Und heute sind, ich glaube, einer ist, nachdem jetzt natürlich alles abgeebbt ist und die Flüchtlingskrise natürlich im Griff ist, einer ist auf der Insel Samos in Griechenland, einer ist im Beka Valley im Libanon und ich glaube 5, 6 sind die in die Ukraine gegangen.
Ich meine, oder? Das ist Kroatien.
Kroatien war es? Kroatien war es.
Genau.
Also Nachhaltigkeit, weil eben ne, Container, mobil und also eine wirklich tolle Geschichte und wir hatten niemals damit gerechnet, dass es dazu kommen sollte. Ja.
Und vor allem ist es auch ein Beleg dafür, dass Digitalisierung vor allem von Vernetzung lebt. Also ich glaube, Cisco alleine hätte das Projekt ja nicht stemmen können. Also ihr habt das technologische Know-how.
Ja.
Dann kam natürlich noch finanzielle Unterstützung, dann kam medizinische Unterstützung, dann kam bestimmt noch Fachberatung, die ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe.
Ja.
Aber für mich ist das auch so ein wahnsinnig schönes Beispiel, wie Menschen, die sich vernetzen, etwas Schönes schaffen können.
Ja. Ja.
Und es ist auch ein Beispiel dafür, dass Digitalisierung etwas Gutes bewirken kann, dass man vielleicht nicht immer Angst davor haben muss, aber es gibt natürlich auch Schattenseiten der Digitalisierung. Was sind denn die Schattenseiten?
Also ich glaube, wenn ich jetzt so auf mich selber gucke, dann muss man sich immer wieder auch reglementieren, und wenn man heute so mobil und flexibel arbeiten kann, dass man eigentlich überall zu jeder Zeit auf alles zugreifen kann und immer erreichbar ist.
Mhm.
Und im Grunde genommen, ich arbeite seit 19 Jahren im Homeoffice. Als ich hier angefangen habe, damals habe ich ein Notebook bekommen und einen Router. 2001 war das. Ja, also da war flexibles Arbeiten, Homeoffice und du hast letztendlich dann eine Vereinbarung, wo es heißt, das sind die Ziele, die sind zu erfüllen. Wann und wo du das machst, das ist egal.
Mhm.
Arbeitszeit ist Vertrauenszeit.
Mhm.
Ja? Und das heißt, ich bin das gar nicht mehr anders gewohnt. Auf der anderen Seite verschwimmt natürlich dein Privatleben zu Hause dann auch so ein bisschen mit dem Berufsleben, weil du vielleicht dann nach dem Abendbrot nochmal sagst, oh, naja, jetzt gucke ich nochmal rein, was morgen noch läuft. Dann werden aus 5 Minuten plötzlich 2 Stunden.
Mhm.
Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das schafft, dann auch zu managen. Dann kommen natürlich die Smartphones dazu. Ja. Und das heißt, Bildschirmzeit und Erholungszeit muss man, glaube ich, selber sich reglementieren und auch sagen, okay, jetzt schalte ich ab oder jetzt bin ich hier privat, ich schalte aus oder ich schalte ab.
Mhm.
Und ich glaube, da muss man wirklich aufpassen, dass diese Grenze, dass man diese Grenze weiter zieht und dass das nicht zu stark verschwimmt.
Mhm.
Im Grunde genommen, wenn ich jetzt mal über meine Firma oder über andere Firmen spreche, die dir solche Möglichkeiten bieten, bieten dir natürlich einen attraktiven, flexiblen Arbeitsplatz an.
Mhm.
Ja, gerade wenn du jetzt darüber nachdenkst, dass du vielleicht Kinder hast in Teilzeit arbeitest oder wie auch immer. Tolles Konzept. Auf der anderen Seite, glaube ich, rechnen die Firmen damit auch, dass du vielleicht dann ein bisschen mehr arbeitest, wenn du diese Möglichkeiten hast.
Ja.
Also da ist schon auch eine eigene Motivation, glaube ich, auch dahinter. Und da muss man selber gucken, wie man damit klarkommt.
Jetzt sind wir natürlich so ein bisschen in dieser Sphäre Work-Life-Balance unterwegs. Stichwort Schattenseite, gehen wir noch mal ein bisschen ans Eingemachte. Nämlich gehen wir mal tatsächlich mal auf die Ebene des Arbeitsplatzverlustes, möglicherweise durch KI. Es heißt ja, oder zumindest wird behauptet, dass in naher Zukunft, also sagen wir mal in 5 bis 10 Jahren, alle Prozesse, alle repetitiven Prozesse, also alles, was so ein bisschen auf Wiederholung aus ist, nehmen wir mal Fließbandarbeit, früher oder später von einem Algorithmus, zum Beispiel in Form eines Roboters, ausgeführt werden könnte. Und auch der Pflegeroboter ist ja zum Beispiel jetzt in aller Munde, also ne, auch ein repetitiver Prozess, ne? Also wenn du so daran denkst, ist das eine Welt, auf die du dich freust? Oder anders gefragt, kannst du verstehen, dass einige Angst davor haben.
Aber na klar, natürlich. Ich meine, wenn du einfach zum Beispiel auch Pflegeroboter natürlich oder autonomes vernetztes Fahren, der LKW-Fahrer oder der Busfahrer, ja, ganz klar, natürlich. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es durch diese neuen Möglichkeiten auch wieder neue Jobs geben wird, neue Jobprofile, ja, vielleicht werden Berufsbilder zusammenwachsen mit anderen Berufsbildern. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das eben auch mitgestalten. Ja? Also eben keine Angst davor haben. Und wir müssen natürlich auch immer lernen. Ja? Ich hatte vorhin erzählt, ich habe diesen Abschluss gemacht da.
Ja, genau.
Ja? Und ich glaube, das ist eigentlich schon falsch, wenn du sagst, du gehst an eine Universität und an einer Universität machst du einen Abschluss. Also alles zielt darauf, diesen einen Abschluss zu machen. Und im Grunde genommen insistierst du dann, wenn du den Abschluss hast, du bist fertig. Und ich glaube, das ist falsch, weil es geht um lebenslanges Lernen und du musst eben auch bereit sein, auch wenn du eben, wenn Jobprofile wegfallen oder teilweise wegfallen, dich trotzdem immer kontinuierlich weiterzubilden, um eben auch den neuen Herausforderungen, den neuen Möglichkeiten offen gegenüber zu sein, um dann selber dort vielleicht auch in diesen Bereichen arbeiten zu können. Und deswegen glaube ich, kann ein Bildungsthema, ein Abschluss an einer Uni oder an einer anderen Bildung, das kann nie das Ende sein, sondern es muss eigentlich immer weitergehen. Und das glaube ich, ist aus meiner Sicht ein Schlüssel. Man muss da diese Offenheit haben, in neue Bereiche, auch in andere Bereiche zu gehen. Das fällt schwerer, je älter du bist, glaube ich. Ja, fällt mir auch schwerer, muss ich sagen. Aber ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei.
Aber Bildung ist genau das richtige Stichwort. Bildung kann ja nicht früh genug beginnen, gerade bei unseren Kindern. Du hast selbst zwei Töchter. Wenn du mal guckst auf deine Töchter oder auch auf die, ja, auf den Freundeskreis deiner Kinder, hast du das Gefühl, dass, sagen wir mal, ganz speziell in Bezug auf digitale Bildung hier genug passiert? Haben wir da noch Aufholbedarf? Und wenn ja, was muss denn noch passieren?
Also im Moment ist ja gerade die ganze Diskussion passiert rund um den Digitalpakt.
Ja.
Ja, also die 5 Milliarden, die der Bund schon vor langer, langer Zeit den Ländern und Kommunen zur Verfügung stellen wollte, um eben, ich sag mal, ja, digitalisierter in den Schulen auch unterrichten zu können. Mit WLAN, mit Tablets, mit und so weiter. Und da ist mir halt aufgefallen, dass es natürlich, der Bund wollte unterstützen. Die Länder fühlten sich gegängelt, weil man ihnen vorschreiben wollte, wie sie es einzusetzen hatten. Und deswegen konnte das Geld nicht ausgegeben werden. Ja. Und gleichzeitig ist eine Diskussion entstanden jetzt, dass der Haushalt rückgängig ist. Ja. Also der Finanzminister Olaf Scholz überlegt ja gerade, wo er einsparen kann. Das heißt, es wird zwar diese 5 Milliarden jetzt geben für die Schulen. Hamburg kriegt 128 Millionen davon. Und da wird auch investiert, aber ich glaube, danach ist dann wieder Schluss. Danach wird es erstmal nichts passieren. Das wird jetzt bis 2024, glaube ich, umgesetzt.
Ja.
Aber dann ist wieder Schluss. Und ich glaube, wir brauchen einfach einen kontinuierlichen Prozess. Und wir brauchen auch ein System, wenn du dir überlegst, wer erstellt die Lehr- und Lerninhalte für Grundschulen, für weiterführende Schulen, für die Berufsschulen, für die Universitäten, wer macht das? Im Grunde genommen, ich sag mal, im staatlichen Bereich sind das die Kultusministerien. Ja? Und diese ganze Veränderung passiert ja mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Das heißt, was ist das Internet der Dinge? Was bedeutet Cybersecurity? Also wie können diese Bildungseinrichtungen eigentlich ihre Lehr- und Lerninhalte auf die neuen Gegebenheiten anpassen? Das schaffen die ja gar nicht. Und deswegen würde ich mir wünschen, wenn man da viel stärker eben auch partnert, zum Beispiel mit der Industrie.
Ja.
Denn das gibt es ja schon. Es gibt Bildungsprogramme, die im Bereich Corporate Social Responsibility, also free of charge eigentlich, laufen. Wir haben das bei Cisco auch. Das ist die Cisco Networking Academy. Wir nennen das eigentlich, es ist der größte Klassenraum der Welt. Und wir haben das jetzt, das seit über 25 Jahren im Angebot. Das ist ein kostenloses Angebot, was wir auch Bildungseinrichtungen zur Verfügung stellen, in mittlerweile über 30 Sprachen. Und dort kannst du also auch Trainings machen, die gar nichts mit Cisco-Produkten zu tun haben, sondern es geht um Netzwerkgrundlagen. Mhm. Ja, also was ist eine IP-Adresse?
Okay.
Oder, ja, ganz das basic, ist Multimedia-Content, ja, exzellent aufbereitet, free of charge. Normalerweise zahlst du dafür 10.000 Euro für eine Stunde gut gemachten Multimedia-Content. Das sind dann verschiedene Module. Das endet auch mit einem kleinen Assessment. Mhm. Du kriegst so ein Mini-Zertifikat auch. Ja? Und das bieten wir zum Beispiel auch dem Afrikaner im Busch an. Mhm. Und damit hat der eine Chance, sich am Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Mhm. Ja, wir haben dann jetzt auch ein Programm hier, das ist Cyber Security. Ich nenne das den Internet-Sicherheitsführerschein. Ja, also warum solltest du deine Passwörter wechseln? Mhm. Was ist ein Virus? Wie schnell verbreitet sich ein Virus? Eigentlich so Grundlagen. Mhm. Ja? Oder ich hatte eben Netzwerkgrundlagen erwähnt. Das ist eigentlich für mich das Internet-Seepferdchen. Ja? Ja, so ein Internet-Seepferdchen. Ja. Oder wir vernetzen alle Dinge, das Internet der Dinge. Was ist denn das überhaupt, das Internet der Dinge? Genau. Und das sind Bildungsangebote, die wir jetzt als Cisco. Da kannst du, wenn du jetzt eine Webseite hättest, könnte ich dir praktisch, wir würden ein paar Links anpassen. Du könntest dieses Bildungsangebot kostenlos, du würdest dich zertifizieren als Cisco Networking Academy. Das kostet dich 0 Euro und du könntest, wenn du eine Bildungseinrichtung bist, ja, das deinen Studenten, deinen Schülern kostenlos anbieten. Mhm. Ja. Mhm. Und das machen andere Firmen auch. Das machen nicht nur wir, sondern viele andere auch. Mhm. Und eine Organisation, die das auch in der Flüchtlingskrise gemacht hat, fällt mir gerade ein, das ist die Ready School aus Berlin, gegründet von der Anne Kjær-Richert.
Eine Dänin.
Genau, Dänin. Vielleicht kommt die ja auch in deinem Podcast vor oder ist geplant.
Würde ich mich sehr freuen.
Ja, die hat im Grunde genommen, und das ist interessant, die hat eigentlich genau das gemacht, die hat die Dinge genommen, die da sind, und hat die in ein Curriculum gepackt. Ja. Ja. Und die hat also gefragt, was gibt es von Microsoft, von Google und was gibt es vielleicht auch von deutschen Firmen. Dann hat sie sich gefragt, wer braucht die alten Notebooks nicht mehr? Ja, kamen ganz viele Notebooks. Wir haben unsere Räumlichkeiten in Berlin zur Verfügung gestellt, ja, für Trainings. Und am Ende hat sie, sie hat eigentlich nur etwas genommen, was da ist, hat das smart zusammengefügt. Ja. Das hatte dann am Ende, einen Ausbildungscharakter für sowieso schon technisch affine Menschen, die zu uns kamen.
Ja, ja.
Und wir haben jetzt, glaube ich, mittlerweile 5 von denen bei uns bei Cisco eingestellt.
Toll.
Ja. Toll. Und und da würde ich mir wünschen, dass diejenigen, die die Bildungsinhalte, die Lehr- und Lerninhalte in Deutschland erstellen, dass sie eben auch solche Möglichkeiten in ihre Programmatik mit integrieren würden, anstatt lange zu diskutieren, was nimmt man mit rein oder nicht. Und eigentlich ist der Zeitpunkt dann verpasst. Ja,
ich sehe persönlich auch immer die große Gefahr, gerade jetzt nochmal Bezug nehmend auf die heranwachsende Generation, kreierst du da mittelfristig Mitläufer oder wirklich Gestalter einer digitalen Zukunft?
Ja.
Genau, und zurzeit birgt es für mich eher als eins Mitläufer.
Ja, ja, würde ich auch so sehen. Und ich glaube, da müssen wir, das ist ganz wichtig, dass wir da ansetzen. Du musst die jungen Menschen ausbilden, du musst dein Alter, mein Alter, ich bin ein bisschen älter, und du musst natürlich auch die älteren Menschen, du musst sie alle ja irgendwie mitnehmen. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch, auch die Politiker. Mhm. Ja, wenn du dir jetzt anschaust, wir befinden uns an einer Phase. Aus meiner Sicht ist das eine ähnliche Phase, die wir damals hatten in der Ära Kohl.
Mhm.
Ja, Helmut Kohl hat außenpolitisch sehr viel Gutes gemacht, ja, sehr viel Aufsehen erregt, aber er hat innenpolitisch, glaube ich, in seinen letzten Jahren war so ein bisschen Stillstand. Und das erleben wir aus meiner Sicht im Moment auch bei Kanzlerin Merkel. Also ein bisschen Mehltau, der so liegt irgendwie auf der Republik, ja, wo du auf der anderen Seite, große Veränderungen hast in unserem größten Bereich der Automobilbranche, der Brexit ist da, ja, aber es fehlt so eine Vision, ja, so mein Eindruck. Und ich glaube, das ist ganz gefährlich in einer Zeit, wo die Geschwindigkeit, mit der sich die Dinge verändern, sich selber beschleunigt. Je länger wir da warten und je länger wir mit guten Bildungskonzepten warten, desto schwieriger wird es für die nachfolgenden Generationen. Und da mache ich mir auch Sorgen. Deswegen bin ich auch ein ganz starker Verfechter von solchen Konzepten wie Redi, die einfach vorhandenes zusammenbauen, oder unserer Networking Academy oder auch den Angeboten von unseren, Marktkollegen, Microsoft oder Google, oder müssen jetzt gar nicht amerikanische Unternehmen sein. Aber ich glaube, da kann man viel smarter agieren, indem man einfach sich öffnet und auch Dinge nutzt, die schon da sind.
Okay. Kleiner harter Cut an dieser Stelle. Ich wechsle jetzt mal ganz kurz das Thema. Ich möchte unbedingt wissen, wie geht der Vater Mirko Bass das Thema Digitalisierung seiner Kinder an? Und wir haben ja schon im Vorfeld ein bisschen gesprochen. Du hast so ein paar Methoden zu Hause eingeführt oder zumindest Absprachen mit deinen Töchtern. Zum Beispiel das Thema Bildschirmzeit gilt ja auch bei euch zu Hause. Kannst du unseren Hörerinnen ein bisschen Einblick gewähren, wie funktioniert digitale Bildung oder zumindest wie wird das Thema Digitalisierung im Hause Bass angegangen?
Meine beiden Töchter sind 11 und 13, haben beide mittlerweile ein Smartphone, haben beide ein Notebook. Ja. Dann haben wir zu Hause natürlich typischerweise auch einen Fernseher. Wir haben kein Tablet. Und im Grunde genommen, ja, alles, was ich eben erwähnt habe, sind Bildschirme. Und du hast die Bildschirmzeit erwähnt. Und wir achten darauf, dass unsere Kinder nicht so viel Zeit am Bildschirm verbringen. Okay. Und das kann eben am Fernseher sein, am Smartphone oder am Notebook.
Okay.
Also
der Screen ist egal, es gibt eine Nettozeit sozusagen.
Ja, genau. Und das versuchen wir natürlich, also es gibt so keine harte Minutenzeit, sondern wir versuchen das irgendwo natürlich auch unseren Kindern mitzugeben, dass wir sagen, wir vertrauen dir jetzt, dass du das auch nicht überreizt. Aber meine beiden Töchter sind auch komplett unterschiedlich. Bei der einen ist es so, die ist, glaube ich, sehr empfänglich und würde das nicht merken, wann sie aufhören muss. Mhm. Die andere eher schon. Das heißt, man muss das so ein bisschen begleiten, auch gucken. Ist ja immer auch eine Charakterfrage. Mhm. Und man muss das natürlich auch begleiten. Trotzdem aber auch die Möglichkeit lassen, sich selber zu entfalten. Und wir haben, was wir mittlerweile haben, ist, wir haben eine kleine rote Kassette, also das ist so eine kleine, wie so eine kleine
so
Kasse.
Eine Geldkassette?
Ja, okay. mit so einem dreistelligen Code. Und da liegen dann die beiden Smartphones drin, da kommen die rein und da kommt auch die Fernbedienung. Wir haben einen Fernseher im Wohnzimmer, da kommt auch die Fernbedienung rein und so. Ja, also so regeln wir das dann, wenn wir der Meinung sind, okay, das wird auch so akzeptiert. Und wenn sie dann nochmal, es ist ja auch, dann wird man gefragt, ja Mensch, ich muss doch nochmal reingucken, weil kann ja sein, dass morgen vielleicht doch eine Stunde ausfällt. Mhm. Ja, das heißt, es gibt natürlich auch viele Gründe, warum man dann doch immer nochmal wieder an den Bildschirm muss, das Referat. Ne? Oder schnell nochmal ein WhatsApp mit, aber das versuchen wir wirklich eben auch, sagt, okay, du dann versuch das vorher zu machen oder nimm doch einfach mal einen Telefonhörer in die Hand und ruf doch mal deine Mitschülerin an, ja, das geht doch auch, ja. Und ja, also so versuchen wir das zu Hause zu managen, wir sind da auch keine Experten, das ändert sich auch immer mal wieder. Sie sind dann mit ihrem Notebook eben auch offline dann, ja. Mhm. Da muss ich sagen, arbeiten sie mit Tools und Programmen, die sie sich selber beibringen, autodidaktisch, wo ich einfach keine Chance mehr habe. Ich habe letztes Jahr meinen 50. Geburtstag gefeiert und habe den groß gefeiert, hatte wirklich viele Leute eingeladen. Und meine 13-jährige Tochter, die hat so einen kleinen Clip geschnitten mit iMovie und das war echt der Renner. Und ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat. Also sie hat dann alte Fotos von mir zusammengeschnitten mit Musik und mit tollen Effekten und Animationen, wo ich gar nicht weiß, wo ich hätte drücken müssen. Sie hat nie eine Schulung gemacht, ja, aber hat sich das alles so selber beigebracht und hat da jetzt auch so ein Faible für entwickelt und also ist meine größte Beraterin, wenn es darum geht, mal so wirklich kurze Clips zu schneiden, die aber schon auch prägnant am Ende dann beim Betrachter sagen, oh wow, Kopfkino. Ja.
Cool.
Ja, und mit 13. Und da muss ich sagen, Wahnsinn. Ja.
Und Beleg dafür, dass Digitalisierung hilft, auch sein kreatives Ich auszuleben.
Ja, ne? absolut. Meine elfjährige Tochter, die malt unheimlich viel und die hat über YouTube Malvideos gelernt zu malen. Also die sitzt dann an ihrem Schreibtisch und gibt's ja diese Manga-Figuren.
Ja.
Ne? Die malt ihr Manga-Figuren am Anfang so, jetzt mittlerweile, die sieht nur noch ein Bild und wie sie den, ich sag mal in Anführungszeichen, Federstrich, wie sie den zu führen hat, das hat sie über sich praktisch dann eben selber beigebracht und ist absolut perfekt heute im Abmalen von Tieren, Gesichtern.
Und gerade die Mangas sind ja auch sehr komplexe Figuren, ne?
Ja, stimmt.
Das ist jetzt nicht nur hier primitiv drei, vier Striche, sondern das ist ja wirklich ganz schön anspruchsvoll. Also Respekt.
Ja. Genau. Okay. Also da muss ich sagen, bin ich total begeistert. Und da muss man gucken, wie man diesen auf der einen Seite diesen Freiraum lässt, aber auf der anderen Seite aber auch guckt, okay, schaffen sie noch jetzt wirklich auch, sich da fernzuhalten und abzuschalten, ab und zu vielleicht auch mal zu gucken, was machen sie da, was gucken sie da, also für ein Video oder so. Also wir haben jetzt, es gibt ja manche auch, die dann so mit Blacklists arbeiten oder so, da darf sie nicht zugreifen oder so, aber das kannst du ja heute eigentlich gar nicht mehr reglementieren. Oder du findest in den Gesprächen heraus, diese YouTuberin wurde sich angeguckt, was ist denn das für eine und so, ne? Und wir werden sicherlich auch dann, jetzt noch nicht, aber zukünftig in Bereiche kommen, wo es vielleicht dann mal eine Internetbekanntschaft gibt oder so. Mhm. Ja. Ich denke, also man muss das schon auch ein bisschen leiten, beaufsichtigen, aber trotzdem auch die eigene Freiräume, glaube ich, geben. Mhm. Ist echt schwer und ich bin kein gutes Vorbild. Dann sitze ich auch mal am Smartphone, wenn wir eigentlich sagen, keiner heute Abend, ne, und muss mich dann auch immer wieder zurücknehmen und sagen, okay, also deine Vorbildfunktion ist wirklich so schlecht. Ist
aber du schaust ja nicht weg.
Also es ist echt kein einfaches Thema. Und dann diskutiere ich natürlich auch mit meiner Frau und gucken wir, man spricht natürlich auch im Tennisverein mit den Mannschaftskollegen oder mit Arbeitskollegen, Mensch, wie machst denn du das und so, ja. Und das sind natürlich auch total spannende Themen, ja. Und manche sind manche haben da eine ganz harte Linie. Manche andere sagen, wenn er dann den ganzen Abend Fernsehen guckt, dann habe ich wenigstens meine Ruhe. Finde ich auch nicht so gut. Ja, also man muss, es ist abendfüllendes Thema.
Aber du und deine Frau, ihr seid der lebende Beweis, dass euch das doch etwas angeht.
So. Absolut, ja, genau. Natürlich.
Und das bringt mich zu meiner letzten Frage. Was glaubst du, warum geht Digitalisierung Eltern, aber Mütter im Besonderen etwas an?
Also wir haben ja eben über Bildung gesprochen, ne? Und ich glaube, die entscheidende Phase in der Entwicklung eines Menschen ist natürlich in einem bestimmten Alter, wo die Mutter meistens typischerweise am nächsten dran ist. Mhm. Und im Grunde genommen erarbeitet sich die Mutter natürlich mit dem Vater. Ich sage, idealerweise machen die das gemeinsam.
Das ist gut, ja.
Idealerweise machen die das gemeinsam. So ein Konzept oder eine Idee, so wie ich das jetzt beschrieben habe, wünschenswert wäre vielleicht, wenn man da mehr Hilfe bekommen würde, könnte ich mir vorstellen. Ja? Also deswegen finde ich das toll, dass du diesen Podcast machst.
Dankeschön.
Weil ich glaube, da können viele von profitieren, weil ich hatte ja gesagt, man fragt dann mal die Freunde oder Freundinnen oder andere Paare, wie geht ihr damit um? Und das ist einfach ein Riesenthema und da kannst du ganz viel Austausch drüber führen und vielleicht könnte man das irgendwo mehr zentralisieren, ob es eine Plattform gibt oder ein Ausbildungsprogramm, ja, oder wo einfach Mütter wirklich ihre Best Practice Sharing, aber auch Bad Practice Sharing, also oftmals sprechen wir immer nur über die guten Beispiele, ja, und aber nie, Negatives will man ja immer nicht so drüber reden, aber gerade wenn ich auch mal negatives Beispiel bringe, dann würde es ja helfen, eben dem Nächsten vorzuwarnen, da sind so ein paar Traps. Also wenn ihr das macht, achtet da drauf, dass man das vielleicht ein bisschen mehr teilt. Und die Mütter sind natürlich auch von Anfang an so, so nah dran und im Grunde genommen prägen sie natürlich auch die Zeit der Kinder sehr stark und sind natürlich auch mit den neuen Möglichkeiten, die kommen und zu Hause und Smart Home und weiß ich was und eigentlich sind sie die Digitalisierungspartner natürlich auch der Kinder und müssen die Kinder anleiten, damit umzugehen, weil es wird den Menschen ja immer mehr begleiten, dieses Thema. Okay. Ja, also spielen eine ganz große Rolle, eine ganz wichtige Rolle. Aber ich glaube, das ist falsch, wenn man sagt, das sind nur die Mütter. Das muss man als Team machen. Mhm. Ich glaube, man muss das als Team machen, weil wenn du dann auch wie ich dann manchmal eben als Vorbild das falsch vorlebst, ja, dann ist das wieder...
Außen Schiedsrichter.
Genau, dann dann fährst du ja praktisch deiner Frau oder deiner Partnerin, fällst dir an den Rücken dann. Ne?
Okay. Mirko, ich danke dir für das Gespräch.
Ja, gerne. Danke.